Willkommen beim Podcast von The Female Traveler. Hier geht es um die Geschichten von Frauen, die reisen. Um ihre kleinen und großen Abenteuer, um Erfolgserlebnisse und Rückschläge. Wie uns eine Reise verändern kann und was so toll daran ist, alleine unterwegs zu sein. Freu dich auf spannende Interviews und persönliche Erfahrungsberichte. Mein Name ist Sarah Glöckner. Schön, dass du zuhörst. Liebe Anneke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sind bei dir in Münster. Ich bin gerade rübergekommen von Köln nach Münster. Ist immer wieder schön, hier hinzukommen, finde ich. Und wir haben auch heute wunderschönes Wetter draußen. Es ist frühlingshaft.
Ja, die Vögel zwitschern auch wie verrückt.
Ja, es ist echt schön. Ich habe gestern die Zugvögel, also die Kraniche, kreisen sehen, ist zurückgekommen. Ich finde, das ist immer so, ah ja. Geht wieder. Es wird wieder Frühling und Sommer.
Genau, und die Schneeglöckchen blühen und die Krokusse.
Genau, die Frühblüher. Ja, sehr gut. Wir sprechen aber heute, doch, wir sprechen auch über eine Tour, deswegen passt die Einleitung ja fast schon ein bisschen. Es geht aber vor allem um dein Buch, Rebellinnen zu Fuß, heißt das. Das ist letztes Jahr erschienen. Und der Untertitel, ich hoffe, das sagt man so bei einem Buch auch, heißt Auf den Spuren von 11 literarischen Wanderinnen. Ich finde, es gefällt mir schon, also das Cover oder der ganze, die Aufmachung des Buches gefällt mir schon sehr gut. Es ist so pink mit gelber großer Schrift und es ist eine Frau auf dem Umschlag zu sehen. Gibt es dieses Bild wirklich?
Es gibt dieses Bild wirklich, ja. Also es ist ein Foto. Es ist von einem schwedischen Fotografen, glaube ich. Also wer die Frau ist, wissen wir aber nicht. Also das kommt, glaube ich, aus den 50ern oder 60ern. Und dieser Fotograf hatte dann so eine Serie gemacht mit Menschen in der Natur, also so zum Outdoor-Thema und zum Thema Freizeitwandern und so weiter.
Hast du das Bild bei deiner Recherche entdeckt?
Das hat der fantastische Grafiker des Verlags, Maurice Edlin, entdeckt bei seiner Bildrecherche, der auch dieses wunderschöne Cover gestaltet hat. Also ich bin da auch sehr zufrieden mit oder mehr als zufrieden.
Ja, es springt so direkt ins Auge, finde ich. So die Farbgebung. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker.
Ja, das stimmt.
Dein Buch heißt Rebellinnen zu Fuß. Warum Rebellinnen?
Das war tatsächlich eine Sache, die mir aufgegangen ist, nachdem ich eine ganze Weile recherchiert hatte, dass eigentlich all diese Frauen, die ich da entdeckt habe bei meiner Recherche, die gewandert sind, dass die das den gesellschaftlichen Bedingungen zum Trotz gemacht haben. Also im Grunde gab es ganz viele Kräfte in ihrer Zeit, die gesagt haben, Frauen gehören an den Herd, die sollen sich bitte im Haus aufhalten und wie Virginia Woolf das nennt, so ein Engel des Hauses sein. Also das war so die weibliche Sphäre, aber bitte nicht hinaus in die Welt. Also weder in die Politik noch jetzt irgendwas entdecken oder erforschen oder sonst irgendwie oder eben auch hinaus in die Natur. Weil man sobald die Frau in der freien Natur war, konnte man sie ja nicht mehr kontrollieren. Und es war ja so, dass gerade adelige Frauen eben dieser ständigen sozialen Kontrolle unterlagen. Also dass immer irgendjemand dabei sein musste, um zu schauen, dass die sich auch tugendhaft verhalten. Diese Frauen, die dann eben sich entschieden haben, da raus aus den Ortschaften und in die Natur zu gehen, die entzogen sich also dieser gesellschaftlichen Kontrolle und erlebten dadurch auch eine besondere Art von Freiheit. Und ich würde eben sagen, dass jede dieser Wanderinnen aus dem Grund eine Rebellin war. Also sobald man als Frau gewandert ist, hat man gegen die Normen der Gesellschaft verstoßen. Also das ändert sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Aber ehrlicherweise würde ich sagen, dass wir auch heute noch nicht an dem Punkt sind, dass man sagen kann, dass Wanderinnen die Norm sind. Also erst recht nicht in Bezug auf die ganze Welt, aber auch in Europa nicht unbedingt.
Was ganz schön schlimm ist.
Genau. Aber es ist auch so, dass ich von vielen Frauen, gerade die jetzt irgendwie eine Alpenüberquerung machen oder so größere Projekte, sehr oft höre, dass sie sehr viele ungebetene Ratschläge bekommen. Also das ist auch immer noch ein großes Thema, was jetzt sozusagen nicht das Schlimmste ist, was einem dann so entgegengestellt werden kann oder was man erleben kann. Aber man möchte ja eigentlich auch nicht immer als inkompetente Person wahrgenommen werden oder behandelt werden, wenn man draußen unterwegs ist.
Auf gar keinen Fall. Und umso wichtiger ist es, dass es solche Bücher gibt wie deins und dass die Geschichten erzählt werden, sowohl historische Geschichten, aber eben auch von heute, was ich ja auch versuche mit dem Podcast und andere tolle Frauen mit ihren Communities und mit ihren Büchern oder Magazinen oder Artikeln oder so versuchen. Also es ist einfach nach wie vor wichtig, Frauen sichtbar zu machen, die Reisen von Frauen, die Geschichten von Frauen, die Wanderungen von Frauen sichtbar zu machen.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Deswegen finde ich, was du machst, auch sehr cool. Ja, und es ist ein großes Projekt, wo man, glaube ich, noch sehr viel machen kann.
Du porträtierst in deinem Buch 11 Frauen, die zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert gelebt haben, und erzählst die Geschichte des Wanderns eben aus der Sicht der Frauen. Wie schwierig war die Recherche zu dem Buch? Weil zu dieser Zeit sind Geschichten ja eher von Männern erzählt worden und Frauen haben, wenn überhaupt, unter Pseudonym veröffentlicht, oftmals. Wie kompliziert war es, die Geschichten der Frauen zu finden?
Also es war schon ganz schön herausfordernd, aber mich interessierte natürlich genau diese Herausforderung. Also es gab sozusagen ein paar alte Bekannte, als ich anfing, dieses Thema zu recherchieren, bei denen ich dachte, da werde ich garantiert was finden zum Thema Wandern. Also die bekannte Lyrikerin Annette von Droste-Hülshoff, die auch hier in der Nähe von Münster gelebt hat, zum Beispiel, die ja das Gedicht Der Knabe im Moor geschrieben hat. Also da war ich mir schon ziemlich sicher, dass die wahrscheinlich auch gewandert ist, weil sonst hätte sie einfach nicht so akkurat über Natur schreiben können, wie sie es getan hat. Aber sonst musste ich da schon ganz schön in den Archiven kramen. Also das war schon ziemlich aufwendig, aber wenn man dann genau wusste, wie man suchen muss, hat man dann doch gemerkt, es gab doch ganz schön viele Frauen, die gewandert sind und auch tatsächlich darüber geschrieben haben. Und so kann man das halt jetzt für die Nachwelt auch erfahrbar machen.
Es gibt gar nicht so viel Literatur zu dem Thema, oder, in der heutigen Zeit? Also so Bücher, wie du es jetzt geschrieben hast, die die Geschichten der Frauen erzählen.
Ja, also es gibt halt ein Buch von Carrie Andrews, also aus Großbritannien, die auch schon im Grunde die gleiche Idee hatte, um zu gucken, was gibt es eigentlich in Großbritannien für Frauen, die gewandert sind. Also die ist auch Literaturwissenschaftlerin und hat das dann quasi aus einer ähnlichen Perspektive gemacht. Ich hatte die Idee aber auch schon, bevor dieses Buch in Großbritannien erschienen war. Aber nachdem ich dann wusste, dass das draußen ist, habe ich dann halt auch nochmal explizit danach geschaut, was ist eigentlich im deutschsprachigen Raum los gewesen. Aber ja, abgesehen davon nicht so besonders viel. Also sonst gibt es noch von Rebecca Solnit Wanderlust. Das ist auch eine Kulturgeschichte des Gehens, wo sie sich aber nicht explizit nur auf Frauen bezieht, aber schon auch ein, zwei Kapitel hat, wo sie das besonders in den Vordergrund stellt.
Das Buch, von dem du sprichst, steht hier neben uns im Regal. Ich habe das auch gelesen. Frauen, die wandern, sind nie allein. Und wie du sagst, ja klar, also es gibt ja alles immer schon irgendwie. Man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Ich finde auch, dass diese Geschichten ja eigentlich nicht oft genug erzählt werden können. Und wenn dann noch ein anderer Schwerpunkt im Buch ist, also finde ich jetzt gar nicht dramatisch.
Gibt auch keine Überschneidung tatsächlich zwischen den Autorinnen, die sie behandelt, und ich. Aber es stimmt, also genau, man kann die Geschichten nicht oft genug erzählen.
Du hast deine Dissertation zum Thema Nature Writing geschrieben, und wenn ich richtig informiert bin, geht es da um literarische Naturbeschreibungen.
Genau, das ist sehr genau auf den Punkt. Also Nature Writing ist eigentlich so eine Art Genre, die es vor allem im englischsprachigen Raum gibt, die so eine Art essayistische Literatur beschreibt, also so ein autobiografisches Erzählen aus der Ich-Perspektive über Erlebnisse in der Natur. Und da gibt es einfach so eine lange Tradition. Und eben diesen Begriff Nature Writing, der, glaube ich, seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch ist, ist da so im Grunde etabliert. Und das ist nochmal anders als im deutschsprachigen Raum, wo ja jetzt erst in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, der Begriff Nature Writing auch von der Buchbranche aufgegriffen wurde. Allerdings ohne, dass das jetzt wirklich systematisch verwendet wird. Also da kann man auch dann häufig mal ein Fragezeichen hinterstellen, ob das jetzt Nature Writing ist oder nicht. Aber gut, ich will jetzt auch nicht übergenau sein.
Genau, nee, wir wollen da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Aber meine Frage ist, ob das deine Dissertation oder die Beschäftigung mit dem Thema, war das so ein bisschen der Grundstock für das Buch oder so der erste, also für jetzt Rebellinnen zu Fuß? Hat das irgendwie den Grundstein gelegt oder war das unabhängig davon?
Nein, 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 das war sehr direkt damit verbunden. Also aus zwei Gründen. Ich habe bei der Arbeit an meiner Doktorarbeit gemerkt, an irgendeinem Punkt, dass irgendwie in dieser Geschichte des Nature Writing die Frauen so unterrepräsentiert zu sein schien. Zumindest so in der klassischen Literatur, die man darüber gefunden hat, über das Thema. Und dann dachte ich so, naja, das kann ja eigentlich nicht sein. Also ich hatte dann, während ich daran arbeitete, schon eigentlich das Gefühl, dass man da nochmal genauer hinschauen müsste. Konnte dann aber, also ich konnte die Arbeit nicht mehr komplett ändern oder so. Und zum anderen war es auch so, dass ich durch diese Beschäftigung, diese intensive Beschäftigung mit Naturliteratur nochmal selber zur Natur gefunden habe. Also nachdem ich dann so für das Exposé ein halbes Jahr lang wirklich sehr viele Bücher über Natur gelesen hatte und über das Wandern und was man alles erleben kann, dachte ich so, ach, eigentlich könnte ich das ja auch mal machen und bin dann den West Highland Way in Schottland gelaufen. Und da habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass ich das Wandern richtig gut finde. Also ich verdanke im Grunde meiner Doktorarbeit auch die Begeisterung fürs Wandern.
Perfekt. Konnte ja nicht besser laufen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, du beschreibst dich nämlich im Buch auch als eher Stubenhockerin und Buchnerd, vor allem irgendwie deiner als Jugendliche und auch noch als du zum Studium nach Berlin gegangen bist. Aber gut, dann klar, die Beschäftigung mit dem Thema bringt einen dann doch irgendwie vor die Tür.
Ja, so ist es. Also ich wäre als Kind und Jugendliche wäre ich nie auf die Idee gekommen, einfach irgendwie mir einen Rucksack aufzusetzen und so durch die Weltgeschichte zu spazieren. Also ich fand es immer schon sehr nett, darüber zu lesen. Und habe auch so die Bücher von Tolkien sehr gerne gelesen, wo es ja um diese Wanderabenteuer geht. Also es geht ja auch sehr intensiv um das Wandern als Abenteuer und habe das jetzt nicht mit meinem Leben verbunden. Es gibt ja so Leute, die dann in jedem Urlaub in die Berge mitgeschleppt werden von ihren Familien. Das war jetzt bei mir nicht so intensiv. Also wir waren zwar oft campen und meine Eltern sind auch gerne spazieren gegangen, aber dass man jetzt wirklich gesagt hätte, man macht eine mehrtägige Wanderung, das gab es in meinem Leben eigentlich nicht, bis ich dann eben Mitte 20 war und dachte, ach, ich probiere das jetzt mal aus.
Und wie ist es dir ergangen in Schottland?
Ja, es war, also wir hatten natürlich furchtbares Wetter. Das war dann irgendwie gleich schon ziemlich gut zur Abhärtung, würde ich sagen. Also weil ich vorher immer dachte, boah, ich halte das nicht aus, wenn ich den ganzen Tag bei Regen irgendwie in nassen Klamotten laufen muss. Aber ich habe dann gemerkt, gut, also wenn man keine andere Wahl hat, dann macht man es halt. Und dann freut man sich sehr, wenn man dann abends die noch trocken gebliebenen Kleider aus dem Rucksack holen kann und sich dann mit einem heißen Tee einmal ins Zelt setzen kann. Ja, und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also die Landschaften von Schottland sind natürlich auch, glaube ich, schon mit die schönsten, um zu starten ins Wandern. Und ja, einfach so den ganzen Tag draußen zu sein und wirklich alles mitzunehmen, was das Wetter einem da so zu bieten hatte, das war wirklich sehr besonders. Und ja, also es war eine unverwechselbare Erfahrung, die wirklich mein Leben verändert hat.
Wie lange warst du unterwegs oder ihr?
Das waren 8 Tage. Wir haben, glaube ich, keinen Ruhetag gemacht, aber hatten so ein paar kürzere Tage, also dass man eben nicht jeden Tag 30 Kilometer hatte, sondern auch mal Tage mit weniger. Aber das war schon sportlich, also weil es ja auch dann auch einige Höhenmeter gibt auf der Strecke und der Weg auch teilweise einfach ein bisschen herausfordernd ist. Also an einem Tag, als wir an Loch Lomond lang gegangen sind, hatte man eigentlich den ganzen Tag so Steine, auf denen man, also so Felsbrocken, auf denen man gelaufen ist. Und ich hatte damals noch keine wirklich guten Wanderschuhe. Also größter Fehler überhaupt, so eine Wanderung zu machen ohne wirklich teure Wanderschuhe oder qualitativ hochwertige. Aber ja, also da hatte ich dann einfach sehr schmerzende Füße, weil man ja dann auch noch den schweren Rucksack auf dem Rücken hat. Und an anderen Tagen hat es halt so viel geregnet, dass man eigentlich so durch 20 Zentimeter Matsch gelaufen ist. Und das war schon, ja, für mich, wie gesagt, als Stubenhockerin eine ziemlich neue Erfahrung. Es war dann auch toll zu sehen, dass ich das dann trotzdem geschafft habe.
Ja, das ist immer das Schönste, finde ich, wenn man sich praktisch selbst belohnt am Ende mit dem, ja, damit es geschafft zu haben und mit dem Selbstbewusstseinsboost, den man dadurch kriegt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat das einen total großen Unterschied gemacht. Auch danach nochmal zu sehen auf der Landkarte, was für eine Strecke man dann eigentlich zu Fuß so hinter sich gebracht hat. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Das geht mir auch immer wieder so bei Fernwanderungen. Das ist einfach ganz toll. Also auch zu, also diese Entfernung quasi mit Erlebnissen gefüllt zu haben. Also das hört ja dann auf, abstrakt zu sein. Also wenn man Strecken sonst zurücklegt mit dem Auto oder mit der Bahn, bekommt man ja eigentlich nichts von der Gegend mit, durch die man reist. Aber dadurch, dass man geht, hat man dann ja wirklich so alle paar Kilometer ein besonderes Erlebnis, was man dann für immer mit diesem Ort verbinden wird. Und ja, das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die ich bis heute schätze.
Und im Nachhinein ist es dann auch, finde ich, rücken die Regentage und die Matschwege dann vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, absolut. Ich habe das eigentlich auch schon wieder vergessen. Es fällt mir dann nur immer wieder ein, dass das doch, also wenn mir andere Leute zum Beispiel erzählen von ihren West Highland Way Wanderungen, dann denke ich so, ah ja gut, ich glaube, wir hatten einen halben Sonntag, aber... Man vergisst es.
Du bist, was ich sehr toll fand, viele der Wege deiner Protagonistinnen aus dem Buch auch selber gegangen oder einige. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, so circa 50% wahrscheinlich der Wege bist du selber gegangen oder du warst selber an den Orten. Ich finde, das hat es nochmal ganz besonders gemacht irgendwie, dieses Buch. Welche Wege sind dir besonders in Erinnerung geblieben von denen, die du gegangen bist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich gerade einmal drüber nachdenken. Also naheliegend ist eben Annette von Droste-Hülshoff, weil ich wirklich vielleicht einen Kilometer entfernt von ihrem Wohnhaus wohne und so da so einfach, also alltäglich eigentlich auf diesen Wegen unterwegs bin, die sie auch gegangen ist. Und das ist natürlich ein totales Geschenk für mich als Literaturwissenschaftlerin, diese Verbindung zu haben. Und da hatte ich die Möglichkeit, wirklich einen Teil der Strecke, die sie sehr regelmäßig zwischen dem Rüschhaus, wo sie täglich gewohnt hat, und Burg Hülshoff, wo ihre Verwandten lebten, gegangen ist, zusammen mit der Droste-Forscherin Anke Kramer zu gehen, die auch noch mal einfach noch viel mehr weiß als ich über Annette von Droste-Hülshoff. Und das war eine wahnsinnig schöne und auch irgendwie sehr witzige Erfahrung, weil tatsächlich in der heutigen Landschaft gar nicht mehr so viel so ist, wie das zu Drostes Zeiten war. Und da hat man dann immer einen spannenden Kontrast. Also das ist eigentlich bei fast allen von den Wanderinnen so. Was, glaube ich, also ein Ort, der noch sehr ähnlich ist heute, ist das Vextal im Engadin in Graubünden, also in den Alpen. Dort hat Annemarie Schwarzenbach ein Haus gehabt, also erst gemietet und dann selber besessen in Sils. Und sie ist dann häufig ins Vextal gegangen oder ist dort Ski gefahren, um halt kleine Wandertouren zu unternehmen. Da das Vextal ist deswegen sehr besonders, weil sie wirklich sehr darauf geachtet haben, dass sich an der Landschaft und auch an den Gebäuden eigentlich nichts verändern darf. Das heißt also, dass das eigentlich noch ziemlich ähnlich aussieht wie in der Zeit, in der sie da war. Also ich meine, sie hat auch im 20. Jahrhundert gelebt, also nicht so lange her wie Annette von Droste-Hülshoff. Aber das war für mich ganz, ganz besonders, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich Annemarie Schwarzenbach durch das Tal wandern sehen kann oder immer darauf gewartet habe, dass sie an der nächsten Ecke quasi mit auf meinem Weg läuft. Und das war insgesamt halt auch eine unglaublich schöne Landschaft. Also es ist eine der schönsten Landschaften, die ich je gesehen habe. Ja, weil sie auch sehr ursprünglich erhalten ist. Und ja, einfach so eine Welt, in der die Natur noch sich selbst überlassen ist und wo man diese Gewalt der Natur noch sehr klar spürt, also die Kraft, die halt die Natur in den Bergen hat, also ob das jetzt um Lawinen geht oder um Steinrutsche oder einfach nur, wie hart der Winter ist dort. Im Vergleich dazu, dass es halt, wenn man im Sommer dort ist, unglaublich lieblich ist, also mit wunderschönen Blumenwiesen und es sieht halt einfach so schön aus, wie es halt aussieht in Alpentälern. Und es hat mich wirklich sehr in seinen Bann gezogen, das Vextal, ja, auf den Spuren von Annemarie Schwarzenbach. Das waren, glaube ich, so meine Highlights, ja.
Das glaube ich. Ich bin großer Schweiz-Fan auch. Und oft auch schon in Graubünden gewesen, noch nie im Vextal, aber vielleicht werde ich da jetzt mal hinfahren oder mal bewusst. Also es ist landschaftlich, genau, einfach wunderschön. Und ich habe mir gerade gedacht, als du erzählt hast, das könnte man ja eigentlich auch viel öfter machen, dass man, soweit es möglich ist, auch so reist, dass man auf den Spuren von Personen reist. Oder dass man sich, ich weiß, dass ich das in der Vergangenheit häufiger auch mal gemacht habe, wenn ich wusste, wo es hingeht, geguckt habe, okay, welche Romane oder Bücher generell gibt es denn, die eine Geschichte vor Ort erzählen? Und das fand ich immer, dann habe ich versucht, das vorher zu lesen. Und dann habe ich halt, ja, konnte man das nachvollziehen, wenn man dann vor Ort war oder auch möglicherweise die Orte besuchen, die im Buch vorkamen. Das habe ich lange nicht gemacht. Könnte ich jetzt, ja, sollte man irgendwie öfter machen.
Ja, also es ist irgendwie, finde ich, auch eine spannende Art, sich eine Route zu suchen. Also ich meine, in den meisten Fällen kann man das ja nicht genau rekonstruieren, wie die Leute jetzt gelaufen sind vor 200 Jahren oder so. Aber irgendwie einfach zu sagen, ich gucke mir mal an, wo jemand, also wo vielleicht eine berühmte Frau, eine Autorin oder Künstlerin oder was auch immer gelebt hat. Und nehme das als Ausgangspunkt und suche mir dann drumherum eine Route und versuche das vielleicht zu kombinieren mit einer Lektüre von dem Buch oder mit dem Betrachten von Bildern und dem Wiederfinden dann in der Landschaft, die man dann vor sich hat oder auch nicht wiederfinden. Ich finde das sehr, also mir macht das sehr viel Freude.
Wir sollten einen Reiseführer schreiben.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das wäre eigentlich richtig cool. Das haben mich auch einige gefragt, einige Leserinnen. Ob ich nicht einen richtigen Reiseführer machen möchte. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich, in vielen Fällen kann man halt diese Routen nicht hundertprozentig rekonstruieren. Aber
es reicht ja vielleicht auch, wie du sagst, so in das Tal zu fahren und da so ein bisschen nachzufühlen und dann Wege zu gehen, die sie möglicherweise gegangen ist.
Ja, also für meine Ansprüche reicht das auf jeden Fall. Aber es gibt ja da auch Perfektionistinnen.
Ja, okay, die müssen sich den Reiseführer ja nicht kaufen.
Das stimmt.
Wir können jetzt in dem Gespräch nicht auf alle Geschichten eingehen, weil es sind 11 und du erzählst sehr ausführlich oder schreibst sehr ausführlich über die Frauen und deren Leben und Wanderungen und Reisen. Aber auch generell, es sind nicht immer Wanderungen, die sie machen. Welche Geschichte, wenn du jetzt eine rauspicken müsstest, ich weiß, es ist gemein und wird dem nicht gerecht, aber welche würdest du rauspicken? Welche hat dich am meisten beeindruckt vielleicht?
Also ich muss, also wenn es eine Geschichte gab, die mich besonders überrascht hat, dann war das die von Mathilde Anecke, also einer Journalistin, Revolutionärin, Frauenrechtsaktivistin aus dem 19. Jahrhundert, die auch im Grunde im Ruhrgebiet gelebt hat. Bevor sie dann in die USA emigriert ist. Die beschreibt nämlich eine Wanderung in einer Gruppe. Und das fand ich einfach sehr überraschend, weil wenn man halt Wandern in der Literatur als Motiv sich anschaut, in der Literaturgeschichte, dann ist es häufig so dieses Motiv des einsamen Wanderns, also auch typisch männlichen einsamen Wanderers, also wie Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Und ich fand es einfach so erfrischend, dann auch mal eine Geschichte darüber zu lesen, wie so eine Gruppe von 100 Großstadtmenschen, die dann so aus Düsseldorf und Essen und Wuppertal zusammenkamen an einem Sonntag im Mai und sich dann eben so das Neandertal mal angeschaut haben und alle gar keine Wanderprofis waren. Und wie die sich dann so verhalten haben in der freien Wildbahn. Und Mathilde Anecke macht da eben mit und beobachtet das dann auch, wie die sich verhalten und wie auch Frauen und Männer sich dann teilweise unterschiedlich verhalten. Und das ist also mit einem großen Humor erzählt. Und dadurch, also das hat mich ganz überrascht, dass man dann tatsächlich sich auch so eine Erzählung mal rauspickt. Das fand ich ganz, das war irgendwie was ich nicht erwartet hätte, sage ich mal, in der Literatur.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das interessant war oder spannend war, weil, wie du sagst, so die historische Literatur sehr männlich geprägt und der Einsame, der Abenteurer, der Wanderer, der da sich irgendwie durchschlägt. Und wenn dann auch noch eine Gruppenreise auftaucht, ist es ja auf jeden Fall was, wo man drüber stolpert.
Und was daran auch interessant war, war, dass ich dann während der Recherche festgestellt habe, dass dieser Ort eigentlich gar nicht mehr existiert, den sie beschreibt. Also natürlich gibt es das Neandertal noch, aber die besonderen Felsformationen, die es damals gab, also es gab da halt eine sehr enge Schlucht entlang der Düssel, die gibt es so nicht mehr, weil das alles abgebaut wurde, weil da halt Kalkstein abgebaut wurde und das war dann für die Industrialisierung ein wichtiger Baustoff. Und dadurch gibt es quasi diese Landschaft, die Mathilde Anecke beschreibt, heute nicht mehr. Und man kann sich nur noch auf alten Gemälden und Zeichnungen anschauen, wie das damals aussah. Und das war für mich auch eine Überraschung, weil ich dann nämlich dachte, während ich das las, ach ja, super, da kann ich ja nochmal hinreisen und mir das dann alles genau angucken. Und dann fing ich an, mir die Fotos anzuschauen aus der Ecke und dachte so, hä, das sieht ganz anders aus. Aber dann bin ich eben darauf gestoßen, dass es diese Felsformationen nicht mehr gibt.
Spannend, finde ich, weil es ist ja viel mehr als nur Literaturwissenschaft jetzt. Also das, da kommt ja dann jetzt auch Geografie und Geologie und ich weiß nicht, was alles dazu.
Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Also was man halt dann drumherum, wenn man sich dafür interessiert, rausfindet. Und also ich wollte ja dann auch immer so bestimmte Details haben, um das plausibel nacherzählen zu können. Und ja, da also rutscht man in die schönsten Recherche-Rabbit-Holes ab, ja.
Wie lange hast du recherchiert für das Buch?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also ich hatte die Idee schon 2019 und habe dann so angefangen zu recherchieren und so grob entschieden, über wen ich schreiben möchte. Allerdings lag das Projekt dann noch mal so 2 Jahre in der Schublade und da habe ich eigentlich auch wirklich nichts dran gemacht. Aber natürlich trotzdem noch mal neue Dinge herausgefunden. Und dann habe ich noch mal 2 Jahre sehr intensiv recherchiert und dann eben auch alles auf Papier gebracht. Also das ist ja auch einfach immer noch mal ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Die Fakten, die man herausgefunden hat, dann auf eine Art also zu erzählen, dass die auch irgendwie Spaß machen. Das war mir natürlich wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie so staubtrocken wird. Ja, aber ja, also es war, sagen wir mal so 2-3 Jahre, habe ich da schon dran gearbeitet.
Schon ein größeres. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich finde, es hört sich ja nach einem größeren Projekt an.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch einfach Leute, die ein Buch in einem halben Jahr schreiben, was ich sehr beeindruckend finde. Also ich glaube, ich bin auch so da so langsam. Ich habe ja auch noch einen normalen Job und so. Aber auf jeden Fall hat mich das Thema über einen längeren Zeitraum sehr eng begleitet. Ja. Aber auch sehr zu meiner Freude.
Ja, glaube ich. Das letzte Kapitel, nenne ich es mal, in deinem Buch heißt Unterwegs mit den Wanderinnen. 8 Anleitungen für Abenteuer im Alltag. Das fand ich eine total schöne Ergänzung, weil du nochmal praktische Anleitungen sozusagen gibst, wie man auf den Spuren, nicht auf den Spuren der Frauen wandern kann, aber so wie sie wandern kann. Du sagst zum Beispiel, man soll sich einen Reiseführer oder eine Karte aus einem komplett anderen Land oder Ort nehmen und dann aber die Anweisungen, die Routenanweisungen des Reiseführers berücksichtigen für die Stadt, in der man ist. Also ich gehe einfach los und lese im Reiseführer, okay, was weiß ich, 500 Meter geradeaus, die nächste Straße links und dann rechts. Und ich fand es total spannend irgendwie. Also es ist eine witzige Idee einfach, so eine ungewöhnliche Idee.
Ja, also wer mich drauf gebracht hat, waren eben die beiden Autorinnen, über die ich in dem Kapitel schreibe, Bettina Brentano und Caroline von Günderode. Und die saßen in Frankfurt in einem kalten Winter zu Hause und haben sich Karten angeschaut von Asien und Nordafrika, wo sie nicht hinreisen durften, weil sie halt Frauen waren, um es jetzt mal verkürzt zu sagen. Und dann haben sie angefangen, sich vorzustellen, dass sie Spaziergänge durch Frankfurt gemacht und sich aber vorgestellt, dass sie jetzt an diesen völlig anderen Orten sind und auf irgendeinem Gipfel im Himalaya und so weiter und so fort. Und diese Idee der Vorstellungsreise, sage ich mal, die fand ich einfach total cool. Und das kann man ja wirklich sehr leicht nachempfinden oder nachvollziehen. Also weil es ja eben heute diese Reiseführer gibt, die einfach diese konkreten Beschreibungen haben. Und ja, also ich finde das gerade, also ich habe das ja in Berlin dann ausprobiert und bin mit einem Reiseführer für die Sächsische Schweiz durch Berlin gelaufen. Und das ist einfach cool, weil man dann nicht weiß, wo man rauskommt. Und da kann man sich dann einfach im Grunde von dem Weg überraschen lassen und eine vertraute Umgebung nochmal völlig neu entdecken. Ja, und ich wollte diese besondere Erfahrung auf jeden Fall, dass da auch viele andere ihre Freude mit haben können. Ich kann ja mal eine von den Anleitungen vorlesen. Dann lese ich die von Sophie von La Roche. Oder Wandern mit Sophie von La Roche. Wechsle deine Schuhe. Verzichte auf Schuhe mit Absätzen und auf Stiefel mit dicken Sohlen. Zieh stattdessen bequeme Schuhe mit leichten Sohlen an und erkunde beim Gehen die Unebenheiten im Untergrund. Ist der Boden, auf dem du läufst, federnd oder unnachgiebig, rau oder glatt? Welche Unterschiede kannst du noch wahrnehmen? Achte beim Abrollen des Fußes darauf, wie Zehen, Ballen und Fersen sich jeweils anfühlen. Kannst du, ohne hinzuschauen, Asphalt und Kopfsteinpflaster, Stock und Stein, Moos und Gras unterscheiden? Nimm die Umgebung durch deine Füße wahr. Rufe dir ins Bewusstsein, dass sie der Punkt sind, an dem du die Erde berührst. Versuche erst, dich schwer zu machen und einen markanten Fußabdruck zu hinterlassen und dann so zu gehen, dass du keinen Fußabdruck hinterlässt. Wenn du Lust hast, zieh die Schuhe ganz aus. Geh barfuß durch taunasses Gras, durch Schnee oder durch Matsch. Lass dich vom Tastsinn deiner Füße leiten. Gehe, als würdest du mit den Füßen ein Liebesgedicht auf den Weg schreiben. Und noch eine Sache, die ich ja eigentlich ganz toll fand, war Octavia Butler. Das ist eine amerikanische Science-Fiction-Autorin. Und die hat so ganz minutiöse Notizbücher geführt auf ihren Spaziergängen. Also da war sie in Pasadena in der Nähe von Los Angeles, also in Südkalifornien, und ist eigentlich immer die gleiche Strecke gegangen, aber halt im Grunde jeden Tag. Und sie hat, also irgendwas war immer anders. Und diese Übung in ganz genau hinschauen, die habe ich auch quasi kopiert. Und das ist auch eine Wanderanleitung. Und auch zu schauen, wie genau verändern sich eigentlich die Pflanzen, wie verändert sich das Licht. Weil irgendwas ist jedes Mal anders. Also auch deswegen ist es auch nicht unbedingt langweilig, jeden Tag die gleiche Strecke zu gehen. Also man kann auch das zu einem Abenteuer machen, wenn man es macht wie Octavia Butler. Und da habe ich zum Beispiel über die phänomenologischen Jahreszeiten gelernt, also dass es verschiedene Jahreszeiten gibt, die sich, also mehr als jetzt die 4 Jahreszeiten, sondern insgesamt 10, die sich danach definieren, welche Pflanze gerade blüht. Also zum Beispiel jetzt haben wir Hasel und Erle, die blühen, was meine Allergie auch weiß. aber so kann man dann immer schauen, in welcher phänologischen Jahreszeit ist man jetzt eigentlich, was auch irgendwie interessant ist.
Mir kam direkt auch das Bild in den Kopf von einem Baum. Ich bin ja Grundschullehrerin, ne? Und dann macht man die Jahreszeiten immer gerne an einem Baum, der so ein viergeteilter Baum, dass man, wenn man immer denselben Weg geht, sich eben vielleicht einen Baum raussucht oder ja, eine Stelle und vielleicht auch Fotos davon macht oder es irgendwie anders festhält oder zumindest stehen bleibt und sich das ganz bewusst anguckt und guckt, okay, wie sieht's heute aus? Sind heute schon Knospen dran? Welche Farbe haben die Blätter heute? Das kann man ja wirklich ganz einfach einbauen.
Genau, und ich glaube, viele machen das irgendwie. Also es ist was uns Menschen ja schon sehr interessiert. Also so nehme ich das wahr, dass man sich da schon auch mit den Nachbarn mal drüber austauscht. Ach, jetzt blühen ja die Schneeglöckchen und so, ne? Also das ist ja schon ein wichtiger Marker, aber ich finde, gerade wenn man in einer Stadt lebt, neigt man auch dazu, das nicht so mitzubekommen. Also ich weiß noch, als ich in Berlin gelebt habe und dann immer mal mit dem Zug rausgefahren bin und dann plötzlich der Raps blühte und ich dachte so, ah, Wahnsinn, jetzt blüht der Raps, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das kann man aber eben natürlich auch in der Stadt machen, einfach dann genau auf die Pflanzen zu schauen, die da sind.
Du hast es am Anfang schon, also du hast von Schottland erzählt und gehst, glaube ich, auch oft von zu Hause einfach los. Ich meine, das ist dann möglicherweise eher ein Spaziergang, keine richtige Wanderung. Wo bist du denn sonst am liebsten unterwegs oder wo gehst du am liebsten wandern?
Also ich träume natürlich immer von den Alpen.
Ja, geht mir ähnlich.
Wahrscheinlich so eine Wanderinnenkrankheit. Aber natürlich kann ich da jetzt auch nicht jedes Jahr hinfahren. Aber ich fand es sehr schön auch im Schwarzwald. Da habe ich auch den, habe ich letztens noch mal nachgeguckt, den Querweg habe ich gemacht. Zu einer, also im späten Oktober, als da sonst niemand sonst wandern war. Das war auch sehr besonders, inklusive plötzlichem Schneefall, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Das Elbsandsteingebirge mag ich auch sehr, sehr gerne. Also weil da ja einfach so riesige zusammenhängende Waldflächen sind, wie ich das sonst in Deutschland gar nicht kenne. Ja, und sonst mag ich das schon auch gerne, einfach immer mal wieder was Neues zu entdecken. Also in der Eifel war ich dann auch schon, das ist ja jetzt also so die klassischen Wandergegenden in Deutschland, versuche ich schon irgendwie abzuklappern. Was ich aber auch immer wieder mal gerne mache, ist jetzt gar nicht irgendwo hinzugehen, also in eine Gegend, die berühmt ist für ihren Wandertourismus, sondern zu sagen, ich laufe jetzt einfach mal eine Strecke zu Fuß, die ich sonst vielleicht fahren würde. Also ich bin auch einmal von Berlin in meinen ursprünglichen Heimatort in Sachsen-Anhalt gewandert, was jetzt, also jetzt nicht die aufregendste Wanderstrecke überhaupt war, weil es halt recht flach ist und ja, die Landschaft ist schon ein bisschen monoton, aber es war für mich trotzdem wirklich eine besondere Erfahrung, weil das eine Strecke war, die ich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt bestimmt schon hunderte Male mit der Bahn abgefahren war, ohne wirklich einen Eindruck zu bekommen von der Landschaft. Und dann dadurch, dass ich das zu Fuß mir ergangen habe, habe ich nochmal eine ganz andere Beziehung auch bekommen zu der Landschaft. Und das ist was, also ich finde, immer wenn man sich entscheidet, eine Strecke zu Fuß zu gehen, weiß man, dass man irgendwas Aufregendes erleben wird auf diesem Weg. Und ja, das mache ich dann hin und wieder einfach mal gerne.
Das ist auch eine richtig gute Idee, finde ich. Zeltest du gerne?
An sich ja. Also ich mache es jetzt inzwischen nicht mehr so oft, weil man dann doch ein bisschen bequemlicher geworden ist. Aber ich mag das an sich schon sehr gerne, einfach so den ganzen Tag draußen zu sein und dann einmal nur ja, den Reißverschluss öffnen zu müssen vom Zelt und dann einfach draußen zu sein. Das mag ich schon gerne, ja.
Ich finde, das ist so das, also ich bin mit dem VW-Bus unterwegs und eher nicht mit dem Zelt, aber das ist so das typische Campingplatzgeräusch, diese Reißverschlüsse. So. Das begleitet einen den ganzen Tag irgendwie, weil immer irgendwo ein Reißverschluss auf- oder zugezogen wird und im Sommer dann von den Insektengittern oder irgendwie sowas oder Insektentüren. Und das ist so das Campingplatzgeräusch.
Aber ist es für dich dann ein gutes Gefühl?
Schon,
ja. Ja, also weil ich habe eine Regenjacke, die auch so ein Geräusch macht. Und jedes Mal, wenn ich die dann auf und zu mache, denke ich auf einmal, oh, Sommer, Campingplatz, Urlaub, das ist total schön.
Und das bei einer Regenjacke, wie praktisch. Ja.
Genau. Also die trägt man in Münster häufiger, ja. Muss man wissen.
Hast du Pläne für eine Wanderung in diesem Jahr? Wir haben jetzt Ende Februar.
Ich habe immer viele Pläne, aber ob ich die dann umsetze, ist die andere Frage. Also was ich mir ziemlich fest vorgenommen habe, ist dieses Jahr mal das Ruhrgebiet zu durchwandern, weil das einfach sehr vielfältig ist und ich das tatsächlich noch nicht so kenne. Also bisher nur als Mitfahrerin im Auto oder halt als Passagierin im Zug, aber noch nicht zu Fuß. Und da das ja im Grunde hier auch ein bisschen vor der Haustür, zumindest vom Münsterland liegt, liegt das ja im wahrsten Sinne des Wortes sehr nah und da hätte ich total Lust drauf. Also da gibt es ja auch viel Berge und einfach, glaube ich, sehr viel zu entdecken. Aber das ist jetzt noch nicht fertig. Also es ist auch noch, ich habe noch nicht mal angefangen, es wirklich zu planen, aber es ist so ein Wunsch in meinem Herzen. Und sonst habe ich das Glück, dass ich mit meinem Buch ja ein bisschen rumreisen darf und Lesungen habe an unterschiedlichen Orten und werde da auch noch mal im Schwarzwald sein und auch in München. Ich hoffe, wenn ich in München bin, dass ich dann noch mal einen kleinen Abstecher auch in die Alpen machen kann und da vielleicht so 2-3 Tage eine kleine Tour machen kann. Da muss ich mal schauen, wie das alles mit meinen Urlaubszeiten zusammengeht, aber so sind die Ideen.
Das versuche ich auch immer zu nutzen, wenn ich eh schon unterwegs bin, mir dann da irgendwie auch die Gegend anzugucken und das irgendwie zu verbinden mit einer Wanderung oder irgendwie sowas. Die Termine für die Lesungen schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, cool.
Dann kann man dich ja auch persönlich treffen und schon mal ein bisschen was, einen kleinen Einblick bekommen.
Ja, genau. Würde mich freuen, einige zu sehen.
Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Mach's gut.
Du auch.
Super. Du hast bis zu Ende gehört. Dir hat die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung. Noch mehr Infos rund ums Alleine Reisen findest du auf thefemaletraveler.de. Bis zum nächsten Mal.